Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias.
Ja, vorbereitet hat der Christian Botter, der ist nämlich bei uns zu Gast. Und wir bewegen uns heute in das Labor der Entscheidungen, also Chemiekittel angezogen, Reagenzgläser aufgestellt. Denn der Christian hat ein Table of Elements dabei, also ein Periodensystem der Elemente aus dem Projektmanagement. Sage und schreibe 400 Methoden hatten die zur Auswahl. Daraus haben die 140 fürs Periodensystem gemacht. Viele, viele, viele drehen sich ums Thema Entscheidungen. Drei stelle heute im Podcast vor. Und wenn du wissen willst, welche drei das sind, dann entscheide dich jetzt für uns oder hör dir was anderes an. Ja, herzlich willkommen heute bei uns, Christian Botter. Der Christian ist Trainer, Moderator, Coach. Wir sind schon ein paar Mal über den Weg gelaufen im Kontext von Projektmanagement-Konferenzen, aber auch online haben sich unsere Wege ab und zu mal gekreuzt und er hat uns heute was ganz Tolles mitgebracht. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, sondern wir steigen ein in unsere Entweder-oder-Schnellfragerunde. Hallo Christian, bist du bereit?
Hi Tobias, ich bin bereit.
Gut, dann würde ich mal sagen, Frage Nummer 1, unsere Standardfrage, Kopf oder Bauch?
Bauch.
Text oder Bild?
Bild.
Flipchart oder Miroboard?
Flipchart.
Berge oder Meer?
Meer.
Und Münchner Hell oder italienischer Wein?
Prosecco.
Wow.
Ja, nicht schlecht.
Peter, was meinst, könnte tatsächlich ein Platz auf dem Treppchen sein, oder? So schnell, wie der Christian war.
Das war sehr schnell und auch sehr klar und es war wieder Bauch. Also wir haben das ja schon öfter gehabt, das wollten wir ja mal analysieren, wie oft jetzt denn doch der Bauch gewählt wird. Obwohl wir auch schon rausgefunden, so Bauch, viel Bauch ist manchmal gar nicht dabei, wenn man sich als Bauchentscheider trifft oder andersrum auch, wenn der Kopfentscheider dann doch auf einmal ganz schön viel, ich sag mal, Emotionen mit berücksichtigt. Super, da bin ich mal gespannt, warum du ein Bauchentscheider bist und wie da so das methodische Arbeiten reinpasst zum Thema Bauch. Ist ja doch eher so eine intuitive Gefühlsgeschichte. Aber du kannst ja mal sagen, wie erstmal überhaupt, was du so machst. Was ist so dein Steckenpferd? Und vielleicht auch nochmal das, was du im Vorabgespräch uns schon gesagt hast. Was hast du denn rausgefunden, als du gesagt hast, ich gehe jetzt mal in einen Entscheidungspodcast?
Tja, erstmal schön, dass ich bei euch dabei sein darf und freut mich, dass ich da sein kann. Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Tobias hat ja schon ein bisschen was gesagt, dass ich bin ursprünglich Informationswissenschaftler, Chemiker, alles mögliche Zeug gemacht. Aber ich habe auch komische Sachen gemacht, wie Bierfahrer und Lehrer. Und ich hatte viel Zeug ausprobiert, bis ich irgendwie beim Richtigen rausgekommen bin. Und ja, ich beschäftige mich sehr viel mit Projekten. Ich war halt auch selbst lang Projektmanager. Und eine Geschichte rund um das Thema Entscheidungen war, dass wir, sage ich jetzt dem Bernhard Schloss und ich, mit dem ich zusammen schon viele LinkedIn-Learning-Trainings gemacht habe und da das ganze Thema Projektmanagement, dass wir festgestellt haben, hey, die Leute wollen immer noch Methoden, 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 Methoden. Und wir sind dann mal unsere ganzen Trainings durchgegangen, die wir gemacht haben und haben festgestellt, hey, wir haben ja irgendwie 306 oder 309 Methoden insgesamt oder Konzepte. Also das ist ein richtiger Haufen und dann mussten wir uns entscheiden, welche nehmen wir denn, welche nehmen wir nicht. Ja, und am Schluss haben wir uns überlegt, was hilft denn den Leuten und was wollen wir denn eigentlich machen? Und wir haben tatsächlich so eine Art kleines Periodensystem für Projektmanagement entworfen.
Weil du einen chemischen Hintergrund hast oder wie kam die Idee?
Ja, die Idee kam tatsächlich so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und was so diese der Grundgedanke war, wenn du so klassische Projektmanagement-Ansätze oder sowas siehst, das ist ja immer das Gleiche. Zum Start musst du das machen und dann ist der Hauptteil, da musst du das machen und dann gibt's die Methoden, die Methoden, die Methoden und das ist immer so prozessual, ne? Und je nachdem, zu welcher Religion von Projekten du gehörst, musst halt dann die Tools nehmen und bei dem anderen musst halt die Tools nehmen. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich das mal ein bisschen anders machen. Wir wollten mal hergehen und haben uns überlegt, den Leuten so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und wie könnte das funktionieren, haben wir uns überlegt, dass wir gesagt haben, naja, was würde uns denn interessieren, wenn wir solche Tools auswählen? Und eins war zum Beispiel, hey, wie viel Aufwand ist denn das? Wie schwierig ist denn das, so ein Tool einzusetzen? Wie wirksam ist denn so ein Tool? Es gibt ja unterschiedliche Wirksamkeiten. Also das eine ist mehr so ein Impuls, das eine setzt vielleicht ein als langfristig, das eine ist sowas, was du immer wieder nutzen solltest, ne? Sowas war für uns eine Überlegung, dann war für uns eine Überlegung, ist es eher ein Werkzeug für ein Team oder ist es eher ein Werkzeug für den Projektmanager allein? Und das waren so unsere ganzen Gedanken.
Oder Kriterien vielleicht sogar?
Genau, das waren Kriterien, und wir haben ganz viele Kriterien ausprobiert. Ja, mhm. Und wir haben versucht zu systematisieren und am Schluss kam eben was raus, wo wir gesagt haben, naja, das ähnelt, könnte man vielleicht in einer Art Periodensystem anordnen. Ja, und dann gab es eben Werkzeuge, die sind klassische Projektmanagement-Werkzeuge, die haben halt eine grüne Farbe bekommen. Und dann gab es die Selbstmanagement-Werkzeuge, die haben eine rote Farbe bekommen. Und die Kommunikationswerkzeuge eine gelbe. Und ja, ähnlich so wie natürlich die Elemente im Periodensystem auch so. Es gibt ja die Metalle, die Nichtmetalle ja, und was weiß ich. Könnte ich jetzt auch lang drüber erzählen, macht aber wenig Sinn in dem Kontext.
Ich fühle mich gerade in meine Schulzeit zurückversetzt in den Chemieunterricht. Ja, kennt ihr noch das, wo die, also das war ja früher alles analog, wo die so Karten hatten mit so einem Schnürchen oben dran und dann hing das in so einem Kartenhalteständer. Mhm. Das habe ich jetzt noch voll vor Augen, da hing so ein Periodensystem an so einer Wandkarte irgendwie, ne? So schaut's quasi aus.
Genau. Stimmt. Über die Tafel immer hinten drüber, einfach fest auch teilweise, genau. Wird aufgeguckt und dann, also da hatte man ja sozusagen unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Gruppen.
Genau.
Je nachdem, wie man dann da drauf geguckt hat aufs Periodensystem, konnte man ja, wenn man es verstanden hat, zu lesen, relativ gut schon vielleicht zuordnen. Ne? Also das ist wahrscheinlich der Sinn der ganzen Sache,
absolut,
oder? Das heißt, ihr habt euch ja da so, ich weiß nicht, wie nennt man das, ist das deduktiv, also so rückwärts eigentlich der ganzen Geschichte, so ein bisschen irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber ihr habt euch irgendwie so da genähert, dass ihr eigentlich eine Sortierung finden wolltet und das irgendwie handhabbar machen wollt und am Ende...
Genau, wir wollten es irgendwie handhabbar und wir wollten es nicht in diese klassischen Schemata pressen, sondern wir wollten den Leuten einfach auch vielleicht einen anderen Zugang zu diesen Tools geben. Mhm. Und da haben wir einfach was gesucht. Und wenn ich springe nochmal zurück auf das Periodensystem, das steht ja auch bei jedem von diesen Elementen, da steht ja auch zum Beispiel die Masse dran und ähnliches, ja, und wie viele Elektronen die haben und so weiter. Ja. Und sowas wollten wir halt auch, wo man auf den ersten Blick irgendwie sieht, hey, das könnte ganz cool sein, das ist zum Beispiel etwas, das kann ich am Start einsetzen. Das ist zum Beispiel eine Methode, wir haben auch so eine Art Typus verwendet, wo man gesagt hat, das eine ist eine Methode, da geht es eher um Verstehen, beim anderen geht es eher um ein Umsetzungstool und beim dritten geht es vielleicht eher um Empathie und was Zwischenmenschliches. Mhm. Ja, was du normal als Kategorie eben bei diesen Projektmanagement-Tools eher weniger hast.
Jetzt würde mich ja schon mal interessieren, also wenn ich es richtig im Kopf habe, du hast gerade die Masse. Ich glaube, das war ja so sortiert, glaube ich, das, was ganz oben links stand, geringste Masse, ne? Wenigsten.
Genau, Wasserstoff.
Der Wasserstoff, was ist denn der Wasserstoff in eurer Table of Elements?
Das haben wir tatsächlich auch überlegt, ob wir das so hinbekommen und haben wir ganz klar gesagt, das schaffen wir nicht. Deshalb gibt's auch bei uns keine Perioden, ja, und deshalb haben wir dann auch irgendwann gesagt, wir haben aber trotzdem eine Art Kategorisierung, dass wir gesagt haben, also so eine horizontale Kategorisierung, wo wir gesagt haben, es gibt eine Ebene, das ist zum Beispiel Tools für Planung und Steuerung, eins, das ist für das Thema Anforderungen, eins ist für das Thema Risiko und Qualität und das vierte war Team und Umfeld. Das waren sozusagen unsere Kategorien.
Okay.
Die aber eben nicht mal diese klassischen Separierungen.
Und es ist auch nicht 1 bis 140 nach Leichtigkeit.
Nee. Also das haben wir tatsächlich auch. Und was man da auch sagen muss, solche Dinge wie Schwierigkeit, was wir natürlich versucht haben reinzubringen, das ist natürlich auch sehr subjektiv. Mhm. Ja, also wir haben denen natürlich auch sowas wie eine Sternebewertung sogar gegeben, wo wir einfach gesagt haben, das ist aus unserer Erfahrung raus. Aber das haben wir auch bewusst gemacht, um einfach mal letztendlich Orientierung ein bisschen in diesem ganzen Methode-Dschungel zu geben. Mhm. Und jetzt aber ohne zu sagen, das ist 100% eine 5 und das ist 100% eine 2, sondern auch diese Entscheidung, wie viel Sterne wir vergeben, war an der Stelle wirklich Bauch. Drum war es mir vielleicht auch vorher einfach Bauch zu sagen. Ja, also das, ja. Mhm.
Und die Priorisierung dann von, ihr hattet ja gesagt, ihr hattet über 300, als ihr mal quasi euer Inventar gemacht habt. die Priorisierung, war das auch Bauch oder seid ihr da irgendwie methodisch vorgegangen? Oder?
Wir sind ein bisschen methodisch vorgegangen. Wir sind im ersten Schritt vorhergegangen und haben gesagt, okay, welche sind ähnlich? Solche gibt es ja auch. Mhm. Und welche von den ähnlichen, welche finden wir am besten? So, und dann haben wir, da ist schon mal ein bisschen was rausgefallen. Ne? Mhm. Und dann haben wir einfach nach unserem Gefühl Punkte vergeben. Von 1 bis 5. Mhm. Jeder für sich. Am Schluss haben wir geschaut und die halt ganz wenig hatten wir mal rausgeschmissen. Mhm. Ja. Wobei wir auch 1 drin ließen, bewusst 1, das, wir haben nur, glaube ich, nur ein Element, das ein Sternchen bekommen hat. Das ist übrigens der Audit.
Na gut, aber das gibt mit Sicherheit Fans von Audit. Also da
es gibt auch Fans von Audit und darum sage ich, das ist so sehr subjektiv. Ja, aber für uns war es an der Stelle ebenso nicht das Ding, was jetzt.
Aber da hört man ja schon raus, dass Bauch, würde ich mal sagen, die Bauchentscheidung oder eigentlich eher die Bauchbewertung, also mit der Erfahrung, ne, es ist ja der Bauch spricht aus Erfahrung, ganz unreflektiert eigentlich erstmal, gibt er dir ein Gefühl, was sich stimmig anfühlt. Das matchst du auf eine 5-Sterne-Skala in dem Fall, ja, machst relativ wahrscheinlich Vergleiche zu anderen Methoden. Und dann habt ihr so ein bisschen, wir nennen das Together-Alone-Prinzip, ne, Tobias, das wolltest du bestimmt auch gerade sagen.
Genau, das war bei mir auch sofort.
Das heißt, dieses zwei Experten-Meinungen jetzt, weil wir können jetzt mal von ausgehen, dass ihr beide Expertenbäuche habt, also ganz gut kalibrierte Schätzeisen, so wie ich es nenne mal, weil ihr kennt euch gut aus in dem Bereich, ja, so und bewertet jetzt unabhängig voneinander und legt es dann aber zusammen drüber, was dann im Endeffekt so ein, ja, auch eine gewisse Bestätigung oder auch nicht Bestätigung gibt und die Bestätigung gibt einem natürlich eine Sicherheit und die Abweichung gibt vielleicht Diskussionsgrundlage, hat man hier was, ist es eine subjektive andere Wahrnehmung, hat man was falsch verstanden und so. Ne?
Also das hatten wir übrigens durchaus auch, also wir haben tatsächlich jeder Sternchen vergeben und wir haben dann auch geguckt und wir hatten glaube ein, zwei Fälle, ich weiß nicht mehr genau, was es war, wo wir echt weit auseinander lagen.
Halte ich immer noch für eines der wirklich mächtigsten Methoden zum Beispiel, um wirklich Entscheidungen oder gute Bewertungen zu machen, dieses wirklich unabhängige Bewerten und das dann sozusagen gleichzeitig aufdecken. Das findet vor allen Dingen ganz viele Missverständnisse, die Grundlage von vielen Bewertungsfehlern sind, die wir gar nicht entdecken. Und dann diskutiert man eigentlich ganz oft an der richtigen Stelle, weil wenn man irgendwann mal ein Missverständnis erstmal aufgedeckt hat und dann merkt man, die Bewertung ist trotzdem unterschiedlich, dann hat man meistens oft einen Punkt, ne? Das ist echt sehr gut.
Ja, das würde mich jetzt auch interessieren tatsächlich, ne? Für die, wo jetzt, wo du 5 und der Bernhard da 1 vergeben hat oder wo er halt auseinanderlagt. Mhm. Wie habt ihr dann das aufgelöst? Habt ihr dann Schnick, Schnack, Schnuck gespielt oder jeder durfte 1 nehmen? Und
nö, wir sind einfach hergegangen. Und also wir sind erstmal immer grob drüber und haben erstmal die rausgesucht. Also es waren wirklich 3-4 Stück. Ja, also war jetzt nicht die Welt. Ja. Bei den meisten waren wir sehr nah beieinander. Und bei denen haben wir uns unterhalten. Wir haben einfach gesagt, was machen wir denn damit? Ja? Also warum hast du jetzt da eine 1? Verstehe ich nicht. Mhm. Ja? Also ich sag, zu mir gesagt, warum hast du da eine 5? Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns ausgetauscht und dann haben wir uns angenähert. Und wenn man, ehrlich gesagt, ich weiß auch wirklich nicht mehr, was es war, wo wir ganz weit auseinanderfahren und nicht zusammen kann, das Element haben wir nicht genommen. Punkt. Mhm. Ja. Also da waren wir dann auch so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir da so unterschiedlich sind, dann ist halt so.
Ja, sehr gut.
Finde ich auch spannend, ne, als Entscheidungsheuristik, Peter, ne, zu sagen, also wir haben ja oft dieses Vorgehen, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht 2, 3 Optionen schon im Raum, ne, dann entwickle ich vielleicht nochmal 2 dazu. Und wir hatten es zum Beispiel beim Thema Widerstandsabfrage, hatten wir das. Da gibt's ja Punkte, wo man sagt, okay, da liegen alle irgendwie so in der Mitte, ist dann vielleicht der faule Kompromiss, dann habe ich welche, die, da gibt's bei manchen 0,0 Widerstand, hey, go for it, und bei anderen, da sträuben sich alle Nackenhaare und man diskutiert die aus. Aber wenn man den dann auflösen kann, den Widerstand, da einfach zu sagen, okay, die Option ist halt einfach raus, ne, die schießen wir jetzt ab und im schlimmsten Fall müssen wir nochmal eine neue suchen, finde ich ein gutes Vorgehen.
Naja, das Gute ist ja, selbst wenn es eine subjektive Bewertung ist und man jetzt nicht irgendwie, wenn es jetzt nicht die einzige Option ist, ja, das ist ja ganz oft so, dann wissen wir ja auf jeden Fall, dass wir uns nicht einig sind.
Genau.
Also das finde ich ja auch schon mal eine sehr gute Aussage, genauso wie manchmal auch, haben wir das auch schon gehabt hier im Podcast, manchmal ist ja der Schlauste der weiß, dass er es nicht weiß. Also es ist zuzugeben, dass wir gerade keine Informationen haben, die verlässlich eine Entscheidung trifft. Und in dem Fall wusstet ihr beide, habt ihr beide das unterschiedlich gesehen und dann sagt man vielleicht, na okay, wenn wir das dann nicht richtig einordnen können, dann hilft es vielleicht dem einen oder anderen nicht, dann kann man es vielleicht auch falsch anwenden. Na gut, dann lassen wir es halt hier raus, ne, an der Stelle. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und genauso könnte man natürlich auch sagen, naja, wir können auch Mittelwert nehmen. Dann haben wir zumindest, der Fehler ist dann in beide Richtungen gleich groß.
Also wo wir das zum Beispiel auch hatten, war natürlich bei der Einstufung. Also dieses Thema Aufwand, Schwierigkeit und Wirksamkeit. Auch da hatten wir öfter dieses Ding, da haben wir zwar nur 3 Stufen, aber da haben wir uns erstaunlich, wenn wir uns für die Methode entschieden haben, dann an der Stelle sind wir eigentlich immer wir waren zwar manchmal unterschiedlicher Meinung am Anfang, sind wir aber immer zusammengekommen. Also das ist vielleicht auch ganz spannend, ja. Das ist so nach dem Motto, hey, die haben wir ausgewählt, die wollen wir auch, ja. Und dann kriegen wir die auch hin, ja. Also das war ganz, irgendwie ganz spannend. Vielleicht war es auch der Grund, dass es bei den Sternen vielleicht 5 Stufen gab und bei dem Ding nur 3, ne. Das könnte ja durchaus auch noch ein Thema sein, was da eine Rolle gespielt hat. Wobei, ich glaube doch, dass wir die dann wirklich schon ausgewählt hatten und gesagt haben, die wollen wir auch. Das war schon auch nochmal so ein Ding, da einigen wir uns jetzt auch. Ja?
Nee, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass jemand, der, wenn die Entscheidung verständlich wird, oder in dem Fall ist es ja erstmal eine Bewertung, also ich verstehe jetzt, warum du das mit 3 Sterne, obwohl ich einen gemacht habe, dann neigen wir viel eher dazu, diese Entscheidung auch wieder unserer Präferenz, also unser Interessen anzunehmen. Also das ist gar nicht so problematisch, wenn solange ich verstehe, was der andere da denkt. Also deswegen ist es ganz oft so, auch wenn ich, ist ja das Schlechteste, was ich machen kann, ist eigentlich für eine Gruppe zu entscheiden und ich erkläre sie das nicht. Ne? Also das heißt, das ist ganz oft so, dass eine Gruppe damit gar nicht so das Thema hat, wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, die dann vielleicht nicht unbedingt ihrer Bewertung ist. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel von dir, wieder 1 Stern und der andere erklärt dir das. Mhm. Selbst wenn das ich nicht so sehe, bin ich trotzdem eher bereit, das umzusetzen, als wenn mir das keiner erklärt. Also das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wie gesagt, ganz oft können wir natürlich auch einfach dann neue Informationen sammeln. Du hast es vielleicht einfach schlüssig erklärt. Natürlich auch die Illusion der Kausalität sein, dass ich einfach, du hast es einfach nur logisch klingeln lassen, sag ich mal, und dann glaube ich dir. Aber prinzipiell ist es dann einfacher für mich, dann auch meine Bewertung so anzunehmen wie du. Also das ist so, man hat Einfluss auf die Entscheidungsfindung, ne, des anderen, wenn man was erklärt.
Ich finde zum Beispiel, das was auch vielleicht ganz spannend ist, es kam auf die Kategorie an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir hatten ja zum Beispiel bei dieser Bewertung jeden einzelnen Elementes, hatten wir dieses Thema, ist es wie hoch ist der Aufwand, wie hoch ist die Schwierigkeit und wie ist die Wirksamkeit? Also bei so Themen wie Wirksamkeit und Aufwand waren wir relativ schnell d'accord. Bei der Schwierigkeit war zum Beispiel ganz spannend, dass die sich eigentlich tendenziell immer eher nach schwieriger verschoben hat, weil der eine einen Aspekt vergessen hat ja, oder an einen Aspekt nicht gedacht. Und dann ist es eher tendenziell in diese Richtung gegangen. Ja. Aber so, ja. Es gibt dann schon auch Kategorien, die halt einfacher sind und manche, die sind einfach schwieriger. Das
ist genau, und vor allen Dingen auch dieser Abgleich dann im Team wieder mit den unterschiedlichen Perspektiven, der dann eigentlich mehr Informationen zum Tisch bringt und dann am Ende die Bewertung besser macht. Und Tobias, falls dir das auffällt, hier wieder dieser, ich habe mal gesagt bekommen, ich soll nicht mehr Elefant sagen, weil das irgendwie das arme Tier. Ich soll lieber Ball sagen, den Ball in Scheiben schneiden oder sowas. Oder ja, also dieses... Auch das ist eigentlich von Daniel Kahnemann zum Beispiel, die haben ja geguckt, wie man, kann man eigentlich eine Entscheidung gut machen, ja, also schneide das Problem in unterschiedliche Scheiben, in nicht zu viele, ne, ist auch, wird's Aufwand groß, aber so in die richtigen, so deine Kriterien, ne, und dann diskutiere im Kriterium und dann setzt das wieder zusammen. Weil die Frage könnte ja sein, was ist denn jetzt nun die beste Methode? Ja, das kommt ja halt drauf an. Und ihr habt halt eben definiert, aus welcher
Perspektive. Es kommt immer auf den Kontext drauf an.
Genau. Und um den Kontext, den muss ich wissen. Und dann kann ich anhand dieses Kontexts sagen, welche Kriterien sind denn jetzt vielleicht wie wichtig? Nämlich, muss ich besonders schnell sein? Ist es jetzt besonders aufwandsarm? Muss die Qualität besonders hoch sein? Mhm. Oder wo ist überhaupt die Wirksamkeit? In welchem Kontext? Und schon kann man das anhand eures...
Du hast die Idee verstanden, die wir halt, genau. Richtig. Das war unsere Idee, dass wir einfach sagt, hey, ich habe eine Situation, ich muss einen Impuls setzen und ich bin am Ende des Projektes. Es wird zwar schon fast am Ende, aber ich brauche nur einen Impuls. Was kann ich machen? Ja, und ich brauche irgendwas für das ganze Team und dann findest halt in der Regel was.
Ja, Was ich noch rausstellen wird mal, was ich eigentlich ganz spannend fand bei den Methoden, wo ihr euch nicht einigen konntet, wo ihr auseinanderlagt, dass ihr die dann rausgenommen habt. Weil das ist ja in Entscheidungssituationen oft ganz anders, wenn das ein Darling von jemandem ist, ne? Und offensichtlich war es ja ein Darling von jemandem von euch. Dann zu sagen, wir nehmen die Option raus, da gehört ja ein bisschen was dazu. Also oft ist es so, dass jemand das so als favorisierte Option hat, ne? Wenn dann vielleicht auch noch Hierarchie und Macht mit dazu kommt, dann diskutierst du ja da irgendwie den absoluten Wolf und jemand hängt da dran wie eine Klette dran und eine Stunde dreht sich das irgendwie im Kreis um diese Option. Also die Größe zu zeigen und zu sagen, bei der Option, die Bewertung kriegt man nicht irgendwie gemeinsam gut hin und deswegen nehmen wir die raus. Also da gehört schon auch ein bisschen was dazu, sich da von so einem Darling zu verabschieden, ne?
Hat sich aber für uns, glaube ich, beide nicht so angefühlt. Also wir arbeiten einfach auch schon lang zusammen und wir kennen uns. Und es hat sich, also da hat jetzt keiner, auch wenn das so war, ja, was ich glaube, durchaus so war, hat sich's nicht so angefühlt. Ja. Was aber, glaube ich, dafür spricht, dass es gar nicht so schlecht läuft bei uns, was sowas gerne geht.
Ja, Vertrauen. Vertrauen ist immer gut, um Entscheidungen zu treffen, um gemeinsam in den Kompromiss oder auch einen Konsens zu finden. Und wahrscheinlich einfach auch die Klarheit, dass ihr beide das gleiche Ziel habt, nämlich ihr wollt ja im Endeffekt ein Entscheidungstool visuell eigentlich ja darstellen, ne? Und da hattet ihr ja beide das Interesse daran,
richtig,
das maximal gut zu machen. Und dementsprechend, wenn ihr dann auch gemerkt habt, dass ihr euch uneinig, dann ist es ja sehr schwer, das dann jemand anders zu erklären, der das nicht kennt.
Und vor allem, es war eigentlich jetzt so ein ständiger Prozess. Es ging ja auch darum, welche Kategorien nehmen wir. Ja, ist die Kategorie Umsetzung versus Empathie versus Insight, ist das eine Kategorie oder ist das keine? Ja, und dann haben wir die nächste Kategorie. Ist das eine Kategorie? Ist das eine schlaue Kategorie? Ist es eine blöde Kategorie? Ja, und du musst dich irgendwann auch auf Dinge einigen. Ja, also sonst kommst du ja nicht weiter. Also das ist ja auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, es ist gut. Also wir haben dann irgendwann auch mal gesagt, jetzt ist gut, das nehmen wir jetzt und besser wird's glaube ich nicht. Und besser kriegen wir es jetzt einfach nicht hin und wir machen das jetzt so.
Ja. Sehr gut, ja.
Okay, ich würde sagen, wir steigen mal in unser Entscheidungslabor ein und ich stelle jetzt mal so ein Reagenzglashalter hin. Und Christian, du schmeißt jetzt mal aus eurem Periodensystem mal das erste Element in so ein Reagenzglas. Was würdest du nehmen?
Das erste Element, das ich reinschmeiß, ist Wetten statt Planen.
Oh, Wetten statt Planen. Das muss ja der Zukunftsdesigner besonders cool finden, oder?
Voll, ey. Zufall, lass den Zufall entscheiden, Folge. Ja. Aber wir hatten auch, ne, Thema Wetten, Stichwort Wetten. Wir hatten bei uns schon mal Poker-Coach da. Aber schauen wir mal, was mit Wetten statt Planen gemeint ist. Erklär mal.
Eine Wette ist ja prinzipiell eigentlich im Bereich der Entscheidungsfindung muss es ja im Bereich des Risikos sein, oder? Weil für eine Wette brauche ich ja eine Quote.
Genau, also das ist so ein bisschen, du kannst es nutzen, um Alternativen Bewertung zu machen. Du kannst es aber auch im Bereich Risikomanagement nutzen. Also die Grundidee ist folgende. Beziehen wir es mal auf Alternativen. Also du hast drei Alternativen und wie es halt manchmal so ist, ne? Du kannst dich halt trotz Abwägung aller Möglichkeiten schwer entscheiden, ist jetzt A, B oder C der richtige Weg. Und Wetten statt Planen funktioniert eigentlich relativ simpel. Der Punkt ist der, du würdest also diese drei Alternativen vorbereiten, ob du jetzt ein paar PowerPoint-Slides machst, ob ein Handout machst oder Flipcharts machst, ist egal. Also du würdest sozusagen, und du lädst dann die Person ein, die sinnvoll diese Entscheidung mittreffen können. Ja, wo du denkst, es ist wichtig, diese Perspektiven von den Leuten dabei zu haben. Die lädst du ein. Dann stellst du praktisch deine drei Optionen vor. Ja, kannst auch nur kurze Fragen natürlich beantworten, aber dann stellst du diese Option vor. Und jetzt wird spannend. Du nimmst am besten Spielgeld oder kannst ja deinen Monopoly-Kasten von zu Hause mitnehmen. Ja, und dann gibst du jedem von den Teilnehmern, gibst du einen signifikanten Betrag an Spielgeld. Das heißt, was weiß ich, halbes Jahresgehalt oder irgendwie sowas in dieser Größenordnung. Ja, ein bisschen klein gestückelt, kann man ja schon vorbereiten. Und dann sagst du, ihr seid jetzt Investoren. Und ihr dürft eure Wetten platzieren. Ihr setzt auf das Ding, wo ihr denkt, das ist am erfolgsversprechendsten. Ja, und ihr könnt alles auf eine Karte setzen, ihr könnt stückeln, ihr könnt was auch immer ihr wollt. So, und dann darf jeder sein, gebt ihnen einfach Zeit und jeder kann eben sein Spielgeld entsprechend setzen. und sein Geld aufteilen. Und was spannend ist, im Nachgang jeden zu fragen, warum hat er wie gesetzt und die entsprechenden Aspekte eben auf so einer Pro-Kontra-Liste letztendlich festhalten. Und was eben spannend ist aus meiner Sicht, und ich habe das wirklich in Workshops öfter ausprobiert, Menschen denken anders, wenn es um ihr eigenes Geld geht. Ja, die werden egoistischer. Und die vergessen relativ schnell, dass es Spielgeld ist. Es gibt ja auch so echtes Spielgeld, kann man auch nehmen, aber es tut auch Monopoly-Geld. Ja? Und die Erfahrung ist, es kommen andere Risiken und andere Punkte einfach zum Vorschein, als wie wenn du das abstrakt machst, so nach dem Motto, das ist das Risiko des Projektes, das ist das Risiko der Firma. Und wie gesagt, es gibt ein Team, mit dem ich das gemacht habe, die machen das regelmäßig, auch um ihre Risiken zu bewerten. Was ist das größte Risiko etc.? Ja, und das ist tatsächlich auch einfach mal ein anderer Ansatz, wo ich sage, auch da spielt eben nicht nur der Kopf eine Rolle, sondern auch das Herz und der Bauch vielleicht an der Stelle eben auch. Ja, manchmal triffst du gerne auch solche Entscheidungen halt einfach und sagst, komm, soll ich jetzt stückeln? Nee, komm, ich setze jetzt da mehr drin. Du kannst es oft gar nicht genau begründen, warum du jetzt vielleicht auf den Pfad mehr gesetzt hast auf den anderen. Aber da gilt es halt nachzubohren.
Das erinnert mich ein bisschen, Peter, kann sich erinnern, in unseren Trainings, wir haben da so ein Modul drin mit dem leistbaren Verlust, wo man quasi die Teilnehmer fragt bei einer Entscheidungssituation, naja, was ist denn jetzt so ein leistbarer Verlust, um da so eine Typ-2-Entscheidung draus machen? Also eine, wo man sagt, ich entscheide halt jetzt einfach, und wenn die falsch war, dann gehe ich wieder zurück. Und da haben wir auch so eine Skalenabfrage immer gemacht, wo wir die aufstellen lassen haben, quasi anhand des leistbaren Verlusts. Ne? Also je höher der war, desto weiter weg waren die, und das war auch immer ganz spannend zu sehen, weil dann über Geld diskutiert wurde, und da gab es schon oft Überraschungen, wo man sagt, was, so viel würdest du dir da an Verlust leisten, weiß ich nicht, ne? Also hatten also ein bisschen anders gelagert, aber ich glaube ein ähnlicher Effekt, weil du relativ schnell diese abstrakte Ebene verlässt und das irgendwie an was Monetäres ranmacht und halt mit diesem Verlust operierst.
Ja, vor allen Dingen, also das Erste, was ja beide Sachen haben, oder vor allen Dingen jetzt auch die Methode, die du vorgestellt hast, Christian, ist ja, du bist jetzt in der Pflicht, mal dein Gefühl zu quantifizieren. Also das, was wir ja sonst so oft vielleicht auch im Gespräch vergessen und dann über emotionale Tonlage, über Gesprächsanteil, über, wir versuchen dann über unbewusstes Storytelling oder hier meine Mutter oder malen irgendein Bild oder was auch immer. Und schon ist das Gespräch maximal beeinflusst. Aber wie ist das jetzt relativ zueinander zu vergleichen? Und jetzt müsste man ja theoretisch irgendwie mal was, einen Maßstab definieren. In dem Fall ist das Maßstab, dass jeder den gleichen Chip-Stapel hat oder Geldstapel hat. Und auf diesem muss er jetzt sein Gefühl mal abmessen und dann muss er das gegeneinander aufwiegen, und ne, das ist, und es fällt uns halt einfach leicht, weil wir mit Geld viel zu tun haben, deswegen, weil sonst ist dieses Quantifizieren sehr schwierig, und da passieren dann eigentlich mehrere Effekte übereinander. Ich habe eigentlich so eine unterbewusste relative Vergleiche der Optionen, weil ich muss ja das Geld jetzt einteilen, ne, und gleichzeitig muss ich dann mir auch noch überlegen, warum ich überhaupt was und wie viel ich setze. Ne? Also das ist so, und dadurch wird es vergleichbar unter den Leuten. Und natürlich, ich kann das auch pro Option natürlich dann auch hinsehen. Also du, wie du schon gesagt hast, du hast mehrere positive Effekte, weil du jetzt sagen kannst, ich kann pro Option einfach sagen, na, wie viel Geld liegt denn da jetzt? Ne? Oder ich kann natürlich dann auch schauen, warum setzt der eine das andere zum Beispiel untereinander? Warum hast du so viel? Warum hast du alles auf eins gesetzt und hast direkte Anknüpfungspunkte, über die du jetzt zielgerichtet diskutieren kannst?
No. Genau, und du siehst da unterschiedliche Typen natürlich. Ne? Es gibt welche, das sind so die 0-100-Typen, ne? die setzen halt alles auf eins. Ja? Und dann hast du eher die Vorsichtigen, die splitten. Aber was schön ist, dass das auch jeder sein Setzen sozusagen erklären muss, sind auch die anderen gezwungen, denen vielleicht mal zuzuhören, die sonst vielleicht auch nicht zu Wort kommen. Mhm.
Ja, das richtig. Ist toll. Genau, du strukturierst die Diskussion.
Absolut.
Und es ist im Endeffekt natürlich auch, jeder hat dann die gleiche Wertigkeit erstmal, ne, weil er ja, jeder hat ja seinen Chipstapel, und es ist dann nicht Redeanteil oder Autorität oder wer kann jetzt besonders gut vielleicht auch bestimmte Sachen beschreiben. Obwohl das natürlich in der Diskussion nachher später trotzdem ein bisschen der Fall ist, aber das ist ja auch legitim. Deswegen, das ist ganz gut, und diese Wette oder das Investieren, das gibt dann auf einmal auch das Gefühl, so nichts ist sicher. Und dementsprechend wird dann auch ein bisschen anders damit vielleicht schon kognitiv umgegangen. Also ich sage das auch ganz oft, manchmal, das kann bei Mitarbeitereinstellungen sein, das kann bei Ideen, wenn Ideen kommen, das ist wirklich immer wieder im Kontext. Eine Idee ist ja eigentlich nichts. Also manchmal, also das ist ja eigentlich nichts. Es geht ja immer um die Umsetzung einer Idee und wie schnell kann ich sie mit wenig Ressourcen auch abtesten. Ja. Wie viele Ideen gibt es, die nichts wären? Das sind ja wahrscheinlich 99,9% und mehr. So, und sie fühlen sich immer toll an, die Ideen. Und immer ist man verleitet, irgendwas zu tun und zu machen und man hat aber eigentlich nie die Ressourcen, alles zu machen. Und deswegen ist ja immer die Frage, was wettest du denn jetzt eigentlich da drauf? Und das ist eine ganz gute Frage, die ich manchmal stelle. Würdest du da jetzt findest du die Idee, weil da kommt dann jemand, Peter, machst du das mal, können wir das mal machen? Würdest du da jetzt ein Monatsgehalt draufsetzen? Mhm. Das ist immer so eine Frage. Und auf einmal merkst du, wie der ins Überlegen kommt, ja, weil das, ach so, dann ist es also so nice to have, für das ich jetzt sozusagen jetzt hier alles stehen und liegen lassen soll, oder wie? Oder ist es schon etwas, wo du sagst, weil du wirkst so, als wenn es unbedingt gemacht werden soll, dann wäre ja so ein Monatsgehalt, würde ich ja nicht umbringen. Also, was ich meine, das ist so, du bist da gleich mal so in so einer Diskussion drin, weil du eben einen vergleichbaren Anker hast, ne? Also du bist, ja, das ist sehr, sehr spannend. Und wie läuft das dann gezielt vielleicht ab? Begleitest du das dann oder kommst du mit dem Chipkoffer oder mit deinem Hunderter aus dem Portemonnaie und legst dir hin?
Geldtransporter.
Ich komme mit dem Geldtransporter, der wird bewacht natürlich. Der
kommt auf einmal so nichts mehr gewettet, irgendwie das Geld ist weg.
Nee, also das funktioniert tatsächlich mit so Monopoly-Geld funktioniert das auch. Also die Leute blenden es relativ schnell aus, dass es Spielgeld ist. Mhm. Also dieser Transfer, das ist mein Geld, das funktioniert erstaunlich schnell.
Ja.
Ja, cool.
Und du hast gesagt...
Entschuldigung, Tobias, wolltest du noch was nachfragen? Weil ich wäre natürlich jetzt, weil es hat so gut funktioniert, ich wäre gleich an der nächsten Methode
interessiert. Ja, eine Frage noch und dann springen wir zum nächsten Reagenzglas. Das Wetten statt Planen, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das in der Planungsphase oder siehst du noch andere Projektphasen, wo man die Methode anwendet?
Ich würde es zum einen genau an der Stelle, wenn es eben um Alternativenbewertung geht, ja, also was durchaus immer wieder in einem Projekt vorkommen kann, dass ich vor so einer Frage stehe, gehe ich links rum, gehe ich rechts rum oder mittendurch, ja, also das, und ich kann es eben auch bei Risikobewertung machen. Und da kann ich es durchaus regelmäßig machen, ja, dass ich zum Beispiel einfach sage, das sind unsere 4, 5 Hauptrisiken. Seht ihr das immer noch? Wo würdet ihr euer Geld, ihr könnt es umdrehen, wo würdet ihr euer Geld nicht draufsetzen? Ja. Ja? Und dann seht ihr auch relativ schnell an der Stelle, was ist so das virulenteste Thema.
Ich hätte ja noch einen Use Case, aber bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich müsste man die Methode dafür ein bisschen anpassen. Ich war schon in vielen Projekten, wo der Sunk-Cost-Bias also eine Rolle gespielt hat, also irgendwas nicht abbrechen. Und da heißt es ja auch immer so schön, man soll guten Geld oder schlechten Geld kein gutes Geld hinterherwerfen. Ich glaube, so rum ist der Satz. Jetzt wäre natürlich auch die Frage, ne, kann man diese so eine Spielgeldmethode auch einsetzen, um so ein Abbruchkriterium irgendwie festzulegen? Macht das für euch Sinn? Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man die auf den Kopf stellen oder müssen wir mal überlegen. Ist mir nur gerade so gekommen, ob so eine Methode auch hilft, diesem Sunk-Cost-Bias irgendwie aufzudecken, diskutierbar zu machen, weil da erlebe ich ganz oft.
Kannst du ja. Du kannst es ja genau dafür nutzen. Du kannst ja tatsächlich sagen, dann eine Option wäre ja.
Genau. Eine Option ist stoppen und eine Option ist weitermachen.
Ja, oder halt eine andere Option, die man alternativ mit dem Geld machen könnte. Deswegen ist das ja eigentlich ganz schön, weil jetzt wird es mal klar, dass es hier vielleicht auch um einen anderen Wert geht, den wir oft, warum haben wir einen Sunk-Cost-Bias? Weil andere Werte da mitspielen, nämlich wir haben investiert, Leidenschaft, Zeit, Arbeit, wir müssten jetzt den Abbruch, jetzt die Fehlentscheidung, müssten wir jetzt eingestehen, konkret machen, festmachen. Das ist ja eine total emotionale Lage, die hat ja erstmal überhaupt nichts mit der objektiven Bewertung zu tun. So, und in dem Moment, wo ich aber jetzt Geld hinlege und sage, würdest du jetzt Geld nochmal in das Projekt stecken? Ich erinnere da immer an das tolle Entwicklungsprojekt bei Audi, wo wir dann nochmal 10 Millionen reinstecken, wo jetzt eh schon klar ist, dass wir das nicht mehr machen. Und alle sagen ja, tatsächlich, alle sagen ja und arbeiten nochmal dran. Oder wollen wir 10 Millionen nehmen und vielleicht lieber alle uns ein Gehalt davon auszahlen? Ja, das ist ja eine total interessante Option.
Ja, und da fällt mir was ein.
Er macht du, Tobias?
Ich glaube, dass eine Retro-Hilfe vielleicht wäre. Weil, also ich habe es ganz oft bei Innovationsprojekten, ich habe am Anfang, keine Ahnung, eine Handvoll Ideen, ne? Da machst du irgendwie Priorisierung, Ciao, Now, How, Matrix, was weiß ich, was ist noch an Priorisierungsentscheidungen, Dot Voting, weiß der Teufel. Und dann ist ja oft so, dass du mit einer Idee anfängst und dann sagst du, okay, jetzt habe ich ja schon rein investiert. Und eine Retro zu machen, zurückzuschauen, wie viel hat denn jeder auf diese Dinge gesetzt? Und wir dann sagen, ah, schau mal, so viel hast du drauf gesetzt, also so viel ist jetzt da reingelaufen, ist weg. Ne? Vielleicht auch diesen Geldbündel nochmal nehmen und zu zeigen, okay, schau mal, der ist weg, puff, ich schmeiße es in Papierkorb. So, und wie viel wollen wir jetzt wieder drauf? Also dieses Wegschmeißen zum Beispiel zu visualisieren. Ja, ich glaube, in meinem Kopf formt sich gerade was. Und
ja, ich finde das gut.
Ich mache da auch oft mit Prototypen. Also, Peter, du kennst ja mein Katzenklappen an Typ-2-Entscheidungen ranmachen. Das ist ja dann oft so, ich habe eine Typ-1-Entscheidung. Also es ist eine schwere Entscheidung, weil ich viel Geld investieren muss. Also die Methode auch zu nehmen, zu sagen, okay, ich muss so einen 10.000-Euro-Stapel machen und sag, okay, und wenn ich jetzt aber von den 10.000 zu viel runternehme, was muss ich denn tun, damit dieser Stapel kleiner wird? Also dieses Visualisieren und sichtbar machen, gefällt mir voll. Also bei mir sprudeln gerade Ideen, noch und nöcher.
Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch sowas, gerade bei so einem Projekt, wo ich sage, hey, ich weiß, ich brauche eigentlich noch so und so viel. Und dann legt halt diesen Haufen Geld mal hin.
Ja.
Legt den einfach mal hin. Ja, ich glaube, das macht was.
Ja.
Ja. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht risikoavers wird, ne? Weil wir brauchen ja mutige Entscheidungen in einer gewissen Weise, ne? Und sowas ist natürlich immer schwierig. Aber die interessante Sache, selbst im Spiel, wie du schon sagst, Tobias, man könnte dann nämlich überlegen, schaut mal, wenn jetzt hier wir uns nicht trauen, alles auf diese Option zu setzen, weil wir dann doch anscheinend Risiken sehen. Wie viel von dem Geld können wir dann in der Hand nehmen, um vielleicht das Risiko, was wir da sehen, abzuklopfen? Also können wir ein MVP bauen? Mhm. Können wir Informationen, ne, jetzt sind wir wieder beim Pokern, wo der Pokerprofi sagt, ich setze keine Chips, um zu gewinnen, ich setze Chips, um Informationen zu bekommen, die mich dann zum Gewinn...
Genau, die Information ist hinter der Entscheidung. Genau,
um in der Entscheidung zu treffen, zu gewinnen. Also kann man daraus ja noch mehr weiterführen dann im Endeffekt eigentlich machen. Also diese Idee eigentlich dort, das so zu visualisieren und dann eigentlich rauszukommen aus diesem Planungsfehler dann, weil ich dann denke, ich habe so eine Scheinsicherheit. Ja, Scheinsicherheit, genau. Ja. Und dann, wir sind dann eigentlich genau am Punkt, nicht nur für welche Option, sondern wie hochwahrscheinlich empfinden wir die Option schon, weil wir es jetzt auf einmal irgendwie mit einem Geldbetrag, den wir einfach viel, also aus der Prägung her intuitiver viel, viel, ja, wie soll man sagen, viel, viel sorgsamer mit umgehen, ne, wahrscheinlich.
Naja, und Peter, zu deinem Punkt, muss man aufpassen, dass man zu risikoavers wird und sagt, ich setze jetzt gar nichts mehr. Da sehe ich auch eine Intervention, weil ich habe immer die Option in Entscheidungssituationen, wir tun jetzt nichts. Und dann kann ja ich mal hingehen und kann sagen, hey, was kosten diese Optionen, wir tun jetzt nichts an Kohle. Schmeiß doch mal da die Kohle drauf. Und dann kann ich eine Intervention machen, kann sagen, ich hau so einen fetten Bündel drauf, wenn wir nichts tun, das ist das, was das kostet. Weil uns, keine Ahnung, der Wettbewerber irgendwie das Geschäft wegschnappt und der war dann schneller. Also, ja. Aber wir springen mal zum nächsten Reagenzglas, bevor ich jetzt noch die nächsten 20 Minuten
nicht
da in den Ideen verliere.
Welches hast du denn noch? Was würdest du uns dann noch ins Regal?
Ich habe noch viele. Ich habe übrigens, bevor ich ins Reagenzglas hüpfe, noch was mir aufgefallen ist und dass eigentlich ganz viele von diesen Methoden in irgendeiner Form mit Entscheidungen zu tun haben. Ja, also das, wir haben natürlich solche Sachen drin und ich springe jetzt einfach mal ganz bisschen so durch, dass du sowas hast wie so ein Dot-Voting, das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber du triffst Entscheidungen. Du hast irgendwie sowas wie ein Flowchart, auch im freien Flowchart triffst du Entscheidungen, gehst rechts rum, gehst links rum. Du hast natürlich sowas, an was man vielleicht eher denkt, sowas wie Delegation-Poker oder sowas, ne? Weil ich gerade vorher Poker gesagt habe, oder so ein Kneffen oder Framework oder so eine Stacey-Matrix, ja, das ist natürlich so ein Klassiko, ja, sowas hast du natürlich auch.
Ich glaube nicht, dass das jeder kennt, aber ja, tatsächlich.
Ja. Ja, und dann hast du aber vielleicht auch sowas wie, und da schmeiße ich was in den Raum, das passt nämlich zum Thema Raum, Obeya. Wenn ihr das, kennt ihr das?
Ich kenn's.
Peter?
Ich kenn's nicht.
Also du kennst bestimmt diesen Stammt von Toyota, wie irgendwie, ja, Toyota hat es übrigens entwickelt bei, oder erfunden oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall eingesetzt bei der Entwicklung des Prius damals. Und was haben die gemacht? Die haben letztendlich einen zentralen Raum genommen, irgendwo im Gebäude, der offen war. Und die haben diese vier Wände dieses Raumes analog zu dem PDCA-Zyklus ausgestattet. Also es gibt immer die Wand, wo du reinkommst, das ist die Planungswand. Das ist Plan. Die rechte Wand davon ist die Du-Wand, was aktuell passiert. Dann hast du die dritte Wand ist die Check und Act ist die vierte Wand. Also diese PDCA-Zyklus, ne? Diesen Deming-Kreis. So haben die praktisch diesen Raum ausgestattet. Und die Idee dahinter ist, alle relevanten Informationen befinden sich in diesem Raum. Und jedes Meeting zu diesem Projekt findet in diesem Raum statt. Und es hat eigentlich immer den gleichen Ablauf. Wir gucken uns immer an, was haben wir geplant? Und dann gehen wir praktisch diesen Kreis einmal durch. Und was auch ganz spannend ist, da werden zum Beispiel auch Entscheidungen eben in dieser Form getroffen, welches von diesen Visualisierungen oder was Informationen, die an den Wänden hängen, was kann weg und was braucht man Neues. Ja, das wird immer innerhalb dieses Meetings beschlossen und es darf keiner einfach in diesen Raum rein und was abhängen oder was neu hinmachen, sondern es ist immer auf Basis von einem Meeting, das eben in diesem Raum stattfindet. Und dieser Raum ist, wie gesagt, auch offen. Das heißt, es kann sich auch jeder, der sich so interessiert für dieses Ding oder der was nachgucken will, kann immer in diesen Raum. Finde ich eine ganz spannende, auch visuelle Methode. Wir haben tatsächlich sowas auch schon eingerichtet, solche Räume. Das ist tatsächlich ein spannender Prozess, was man alles hinmachen kann. Also du kannst da am Anfang irgendwelche Canvas-Geschichten und Project Canvas und Rollendefinitionen bei dem Plan und dann hast du irgendwelche Meilenstein-Reports und alles Mögliche. Je nachdem, was eben zu dem jeweiligen Kunden passt.
Das wird schnell viel.
Das wird in der Tat viel und das ist aber auch das, auf das muss man auch immer wieder gucken.
Aber es beschreibt halt das tatsächliche, realistische, also die realistische Welt vielleicht in einem Projekt oder auch in der Arbeit, weil wie viel Informationen wir da teilweise eigentlich in verknüpfen müssen und dann manchmal das dann abzurufen. Ne? Das, also du hast es dann alles im besten Fall in einem Raum, kannst es dann miteinander verknüpfen. Das hast du sonst oft ja nicht. Ne? Und dementsprechend ist das natürlich wie so ein Speicher, ne? Ein Speicher von Informationen.
Absolut. Und es gibt auch irgendwie ein bisschen Sicherheit. Ja, weil jeder weiß, da ist echt alles Wichtige ist da. Ja? Und es ist auch so, dass dieser Durchlauf eigentlich immer der gleiche ist. Jeder weiß, wir gehen eigentlich immer strukturiert, wir gehen gleich vor. Ja, und es gibt am Schluss immer dieser Punkt Act, wo wir auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Hey, was kommt weg? Was kommt Neues hin? Was müssen wir als nächstes angehen? Etc. Und die haben also diese Prius-Entwicklung war übrigens echt eine Erfolgsgeschichte. Also die waren extrem schnell für so eine Entwicklung von so einem Auto. Ja.
Was mir jetzt lustigerweise auffällt, du hast ja in unserer Schnellfragerunde, als ich dich gefragt habe, Text oder Bild, hast du Bild gesagt. Hast du ja erzählt, ihr habt euch mit dem Thema Visualisierung. Und beide Methoden, die du jetzt ausgewählt hast, die zielen auf Visualisierung von Informationen für eine Entscheidung ab. Also ich visualisiere und mache es begreifbar einmal mit dem Spielgeld. Und hier visualisiere ich und mache so diesen Gesamtüberblick über die Informationen, die ich im Raum habe, in so einem Raum. Und das, glaube ich, dieses mach Dinge anfassbar bei Entscheidungen und mach die sichtbar. Also da sehe ich jetzt schon einen roten Faden. Bin gespannt, was du als nächstes auswählst, ob die auch wieder so einen visuellen Anklang hat.
Weißt du denn, was die, Tobias, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch eine Fangfrage, aber weißt du denn, was die wichtigste Komponente ist, also der größte Hebel, um eine gute Entscheidung zu treffen? Das ist ein bisschen fies jetzt, ne?
Haus raus, keine Ahnung.
Die Informationsqualität. Das ist mit Abstand, also über 50%, also das haben sie auch so versuchen herausgefunden, ist die Informationsqualität. Das heißt, in dem Fall sind Informationen alle da und zugänglich. Das ist ja auch eine Informationsqualität, also die Grundlage, die Qualität der Informationsgrundlage. Und dann, was ganz oft ist, haben wir eigentlich jemanden da, der das weiß, der das auch noch gut weiß, also echte Experten. Wie oft reden wir oft über Themen und merken nicht, dass wir in gefährlichem Halbwissen schwimmen und weiß ich was. Ja, also das heißt, da kannst du noch so viel machen mit Methoden und dann bewerten und schnell und weiß ich was, wenn du nicht die Informationsgrundlage verlässlich irgendwie bewerten kannst. Und da ist ja natürlich gerade, weil wir Entscheidungen in die Zukunft treffen, oft viele Informationen sind ja gar nicht zugänglich.
Genau, ich habe ja gar kein Wissen im Komplexen.
Genau, richtig. Das heißt, die Informationen, die da sind, sollte man dann nämlich so gut wie möglich aufbereiten. Ne? Das würde zum Beispiel hier der Raum dann visualisieren oder eben auch eben klar im Verständnis zum Beispiel über das erste Spiel, Wetten oder Planen, eben sein, haben wir ein gleiches Verständnis über die Information. Ja, oder eben auch haben wir jemanden dabei, der, weil wir denken, dass diese Information relevant ist, um eine gute Entscheidung zu treffen, der vielleicht sich dort auskennt. Oder redet hier gerade der Bäcker über die Maschine oder der Maschinenbauer über das Brötchen.
Na, und das sind wir jetzt wieder in meinem Bereich der Innovation oder auch, also, weil du gerade sagst, wir haben ja vielfach gar kein Wissen. Ich meine, schau mal an, was heute passiert. Wir leben in einer sehr komplexen Welt, wo du für viele Themen kein Wissen hast. Christian und ich waren letzte Woche auf der PM-Welt, da, keine Ahnung, da ging es von früh bis spät ging es ums Thema KI, ja. Und was passiert jetzt heute, wenn wir Entscheidungen treffen? Machen wir das? Probieren wir das aus? Setzen wir da drauf was? Wir haben riesen Meinungsdiskussionen. Und ich glaube jetzt der Ansatz von Toyota mit dem Plan, Do, Check, Act, das ist ja genau das, dass ich sage, hey, ich weiß es nicht. Also ich mache mir jetzt einen Plan und dann checke ich aber, überprüfe ich, ob meine Hypothese jetzt überhaupt hält. In so einer Entwicklung, wo die sagen, keine Ahnung, ich probiere einen neuen Motor aus oder keine Ahnung, ich mache in dem Auto irgendwas anders. Und dann zu sagen, okay, die Information ist heute so, das ist meine Hypothese, das steht da an der Wand, ne, sage ich, Plan, ich mache das jetzt, ich probiere das mal aus und dann überprüfe ich jetzt, das ist diese Hypothese. Und dann habe ich halt an der anderen Seite vom Raum steht halt plötzlich, keine Ahnung, X dahinter, ein Kreuz, weil es heißt, ja, das hat jetzt nicht getragen. Dieses Ding.
Ja, und dieses Zusammenfassen ist aber wichtig, ne, weil das ja auch ganz oft unterschätzt wird. Oder ich zum Beispiel, ich finde dann immer auch irgendwie nicht genutzt wird. Ne? Also wenn du dann eine Hypothese falsifizierst, also du findest raus, dass das, was du dir gedacht hast, nicht klappt, ist auch eine positive Falsifizierung in dem Sinne. Aber dann, ja, dann wird halt nicht geändert oder auch nicht verstanden, warum oder so. Ne? Also das ist ja eigentlich ein totaler Schatz, gerade in der Welt, wo Informationen so teuer sind dann.
Genau, und was wir jetzt aber feststellen, ne, in dieser Welt, die sehr komplex ist, wo du halt das Wissen eben nicht hast, da passiert sehr oft, oder das stellen wir oft fest, Peter, dass eben keine Entscheidung getroffen wird, weil man halt ständig in diesem bezorg mir mal nochmal Wissen, keine Ahnung, gibt es da noch einen Report, keine Ahnung, wir müssen das vertagen, wir müssen das nochmal diskutieren. Und ich glaube, in so einem Raum, da gehst du rein und sagst, ey Leute, schau mal an, das Ding, dieses Item hängt jetzt seit 3 Wochen, hängt es da vorne auf dieser Planungswand. Und wir sind keinen Meter weitergekommen. Was müssen wir jetzt tun, damit das jetzt mal auf diese nächste Wand, auf diese Du-Wand kommt? Mhm. Und dann zu sagen.
Oder nehmen wir es ab.
Oder nehmen wir es ab.
Oder nehmen wir es runter.
Genau. Und zu sagen, ist es vielleicht eine Typ-2-Entscheidung? Jetzt hängen wir es doch mal rüber auf die Du. Mhm. Was können wir denn tun, damit es nicht zu teuer ist, ne? Damit wir da nicht zu viel drauf setzen müssen? Da ist vielleicht auch die Brücke jetzt zur vorherigen Methode. Und dann zu sagen, jetzt tue ich was. Und jetzt habe ich die Information. Dann bin ich wieder bei unserem Poker-Thema. Ich setze was drauf, das ist nicht vielleicht die All-In-Wette, sondern, keine Ahnung, von meinen 20 Chips, die ich habe, setze ich halt mal einen Chip drauf und sage, so, mit einem Chip, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich setze einen Chip drauf, was kann ich tun, damit es auf dieser Du-Wand, und dann ist dieser Chip aufgebraucht, und dann kann ich sagen, yo, ist der jetzt weg, hat denn jetzt die Bank, oder hat's gehalten, hat's überprüft, also finde ich eigentlich ein mega Entscheidungstool, auch mal zu visualisieren, welche Entscheidungen hängen denn ewig auf dieser einen Wand.
Hm. Genau.
Oh Gott, da geht keiner mehr in den Raum rein in einigen Unternehmen.
Naja, also ganz ehrlich, wenn du das jetzt mal ohne Witz, wenn du das in manchen Unternehmen machen würdest, die eine Wand wäre voll und der Rest wäre weiß, ich sag dir, wie es ist.
Ja.
Es ist so, ja. Was hast du denn noch? Ein Reagenzglas. Eins haben wir noch, eins kriegen wir noch hin.
Eins nehmen wir noch, einer geht noch.
Einer machen wir noch. Okay, ich mache noch was.
Misch mal was rein, was jetzt das Ding zum Explodieren bringt. Das war doch im Chemieunterricht auch immer so. Du hast 3 so Dinger reingemacht und dann Riesenexplosion. Nein, oder irgendwas übergeschäumt oder.
Ich glaube ja grundsätzlich, dass in Unternehmen Entscheidungen oft nicht getroffen werden. Also ich begleite ja ein paar Unternehmen auch immer so, ja, oder schon längerfristig. Da werden oft Entscheidungen nicht getroffen, weil sie halt einfach auch scheiße vorbereitet sind. Mhm. Ja, also das bin ich der festen Überzeugung. Und ich mag zum Beispiel sehr gern das Decision Canvas. Mhm. Das ist zum Beispiel was ich echt sehr gern mag, wo ich sage, Nehmt dieses Canvas her, um eure Entscheidung gut vorzubereiten. Macht euch auch mal bewusst, dass es eben bei so einer Entscheidung mehrere Rollen gibt. Dass es eben nicht nur den Entscheider gibt und der den Entscheidungsbedarf hat, sondern dass es halt auch jemand gibt, der es vielleicht umsetzen muss, der jemand anders ist. Dass es vielleicht hinterher jemand gibt, der mit dem Ding leben muss. Ja, mit dieser Entscheidung, dass es vielleicht noch einen Experten dazu braucht und. Ja, also dass es einfach mehr Beteiligte gibt in so einem Entscheidungsprozess als nur ich will und du entscheide. Ja. Und darum mag ich das Ding eigentlich sehr gerne, weil es einfach, ja, ich glaube, Entscheidung besser vorbereitet.
Mir fehlt hier gerade der Knopf. Ich arbeite in letzter Zeit hier mit Google Meet relativ viel, ja auch ab und zu mal. Mhm. Mir fehlt hier gerade der Knopf, wo ich hier auf die Herzchen drücken kann und auf die Jubelschreie.
Ja, an der Stelle gehen übrigens mal Grüße raus an den Frank und die Karin, die ja. Wir in Folge,
absolut.
In Folge, ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge, aber wir verlinken die in den Shownotes, weil die haben ganz gut die Decision Heads, also diese unterschiedlichen Rollen, die du gerade beschrieben hast, die haben die damals ganz gut und schön beschrieben.
Ja, ich habe das, also ich kann das, also erstmal check, also diese Decision Canvas ist ja nicht nur der Canvas, sondern wie du schon eben gerade auch beschrieben hast, noch das Wissen drumherum, dass ich eben verstehe, dass da Rollen sind und auch die Visualisierung, die auch von Frank und Karen, finde ich irgendwie schön gemacht, wie oft ich das schon aufgezeichnet habe, wie oft ich schon auch gesagt habe, so super, das ist übrigens hier keine Gruppenentscheidung, das entscheide wahrscheinlich ich oder jemand anders, aber du hast das toll vorbereitet in deinem stillen Kämmerchen. Jetzt werde ich dir auch sagen, warum das wahrscheinlich nicht funktioniert, weil du weißt vielleicht, was ich ungefähr möchte, weil wir drüber geredet haben oder warum wir diesen Entscheidungsbedarf haben. Aber du hast halt eben nicht gefragt, die Abteilung. Und du weißt, dass das für den ist, der soll das nutzen, weil der ist interessiert daran, dass er eine positive Wirkung erzeugt. Also den haben wir auch nicht gefragt, weil der wird das vielleicht gar nicht fressen. Und soll ich dir noch was sagen? Du hast das zwar nach bestem Gewissen gemacht, aber du hast auch nicht Marketing gefragt und du hast auch nicht Tech gefragt und du hast auch nicht Finanzen gefragt. Weil das sind nämlich eigentlich die wirklichen Experten und da kannst du gerne hingehen und dann kommt nämlich das Nächste dann sage ich auch ganz oft, und jetzt konsultierst du die aber. Also nicht, dass du jetzt zu Finanzen hingehst und die denken dann auch manchmal, jetzt entscheiden die das. Nein, die dürfen dich da gerne auch, das darfst du denen auch gerne sagen, danke für die Perspektive, freue ich mich sehr. Oder auch wenn man zu Legal geht, jetzt zu einer Rechtsabteilung, die oft ja die 100% sichere Nummer möchte, das sind halt Experten, die darfst du konsultieren und daraus darfst du dann eine Perspektive oder Perspektiven aufmalen, die dann hoffentlich möglichst entscheidungsfähig sind. Und oft wirst du sehen, es ist nicht so einfach. Und das finde ich, ich finde das großartig. Also wenn ich etwas grundlegend schulen würde oder trainieren würde für jeden, der in einer Organisation arbeitet, die crossfunktional, und das ist eigentlich jeder, ja, irgendwie Probleme lösen muss, dann würde ich das immer als Grundlage mitnehmen, dieses Verständnis, diese und da sind wir auch wieder bei Visualisierung. Kennst du die Zeichnungen?
Aus der Nummer kommt er mit mir nicht raus.
Das ist geil, ne? Also das ist wirklich, das mal so zu verstehen, das ändert vieles oder beziehungsweise versteht man ganz oft manchmal, warum es nicht funktioniert, wenn man rückwirkend nochmal kommt, so warum stehen wir da jetzt hier, und dann ist dann die Entscheidungsvorbereiterrolle, das ist die happigste, finde ich dann, in diesem ganzen Bereich, die dann auch frustriert ist.
Was das Schöne auch dann ist, und das spricht vielleicht auch fürs Thema Projekt, also ich nehme jetzt mal das Schlagwort Veränderungsprojekt, wobei ich immer der Meinung bin, Veränderung ist kein Projekt, aber es gibt es ja in vielen Unternehmen, gibt es so ein Veränderungsprojekt. Es gibt diesen Moment der Entscheidung und dann ist er gefühlt für alle immer die Messe gelesen, aber dahinter gibt es ja quasi die Umsetzung und dann die Nutzungsphase, ne? Und diese Rolle Umsetzerin und Nutzerin, die quasi in diesen Entscheidungsprozess mit reinzunehmen, das ist ja ein ziemlich, ziemlich wichtiges Element. Ich meine, wie viele Produkte sind entwickelt worden, wo diese Nutzungsphase komplett ausgeblendet wurde, wo, ich war letztens auch wieder in einem Projekt, wo quasi eine Entscheidung, unterschiedliche Anbieter, unterschiedliches technisches System. Hey, wer nutzt denn das Zeug dann? Haben wir die konsultiert? Kennen wir deren quasi Kriterien? Kennen wir die Anforderungen von denen? Die können wir da nicht fragen, weil das ist ja top secret und damit können wir noch gar nicht raus. Und sage ich, naja, aber dann, weißt du, dann treffen wir hier eine Entscheidung für eine Architektur zum Beispiel und gehen dann hinterher raus und das Ding fliegt uns halt um die Ohren, ne? Dann haben wir zwar schnell eine Entscheidung getroffen, aber wenn das dann in der Nutzungsphase uns um die Ohren fliegt, haben wir halt nichts gekonnt, ne?
Wer ist hier unser Kunde? Wer nutzt es wirklich? Das ist natürlich die spannende Frage. Und was ich ganz oft sage, ist immer, wenn die dann auch so ein bisschen so eine, ja, man merkt dann auch so ein bisschen so, das ist nicht ganz angenehm, wenn man die Leute manchmal so dann auch fragt oder sie da versucht hinzuführen. Sie wollen dann auch nicht so einen kleinen Schulvortrag haben, ne? Also kommt es mir vor und jetzt hören wir auf mit so einer Methode und was soll das hier auch mit so einem Geskribbel vielleicht noch, das wirkt irgendwie überhaupt nicht seriös und, ne? Aber dabei ist es eben das Schöne, dass es eben so einfach und so klar ist. Und dann sage ich immer so, aber du willst doch was verändern. Das Einzige, woran wir doch interessiert sind doch die Wirkung.
Genau.
Also die positive Wirkung. Und wenn du überlegst, dass die positive Wirkung eigentlich nicht du entscheidest, sondern derjenige, der von unserer Entscheidung oder von wem auch immer profitieren soll und der entscheidet einfach nur dadurch, dass er es nutzt erstmal, überhaupt, ob es positiv werden kann, also dann müssen wir doch irgendwie Verständnis für den haben.
Also ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, du hast vorher gesagt, dass die Rolle des Entscheidungsvorbereiters extrem wichtig ist, sehe ich auch so. Also das, weil ganz oft von den gleichen Leuten nämlich dann kommt, die den Entscheidungsbedarf haben, ja, die Entscheider treffen ja bei uns keine Entscheidung. Ja, warum treffen sie keine Entscheidung? Weil sie scheiße vorbereitet sind. Punkt. Ja. Und dann sage ich denen immer, ja, es versetzt euch doch mal bitte in die Rolle von den anderen. Würdet ihr das entscheiden? Nee, aber dafür sind sie ja Chefs. Ja, also das ist auch eine super Argumentation. Ja. Und ich sage, so läuft's aber nicht. Ja. Also,
weißt du noch, Peter, wo wir das mal in unserem einen Workshop gespielt haben mit dem Planspiel, wo man auch die unterschiedlichen Hüte aufgesetzt hat? Die arme Sau. Die Entscheider war, weißt du es noch? Und die anderen haben dem eine Entscheidung hingetragen. Und der so, Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Entscheidung jetzt treffen soll. Wo der wusste, bei dem dann Klick gemacht hat, ja, okay, mein Chef oder keine Ahnung, unser Vorstand fühlt sich auch ab und zu so. Also das war so ein Aha-Erlebnis, diesen Hut mal aufzusetzen.
Ja, es ist.
Also ich hatte wirklich mal einen Kunden und da war das echt ein Riesenproblem. Also, weil die haben dann auch konsequent nicht entschieden. Mhm.
Na klar, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann findest du halt eben genug Wege, dann, ich sag mal, nicht.
Genau, und von der Mannschaft, ja, war die Aussage, was sind denn das für Waschlappen, so ungefähr, ja, wir können ja nichts entscheiden. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie das generell sich auf das Klima in dem Unternehmen über einen längeren Zeitraum ausgewirkt hat. Mhm. Nicht so positiv.
Ja. Ja, das ist nicht so simpel und dann ist ja der Wunsch noch ganz oft dann nach diesen starken Bauchentscheidern, nenne ich mal da, die dann einfach sich dann, ja, weil sie sagen, sie würden links oder rechts rum machen und dann ist es dann aber auch so, wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man sich wenigstens an den abarbeiten. Mhm. Und ja, diese Entscheidungsvorbereitung dann aber eben mit den, ich nenne es mal, im Rahmen des Normalen, immer, das haben wir ja auch mal so, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich an Aufwand da auch reinzustecken, dann auch so vorzubereiten, dass sie entscheidungsfähig ist, finde ich eine sehr verantwortungsvolle Rolle. Und das dann eben auch zu tun, indem man ja sich da grob Gedanken macht. Und es kann manchmal schon sein, dass es reicht, wenn man sich da mal eine Stunde hinsetzt und sich diesen Rollen bewusst wird und mal überlegt, sich in deren Perspektive versetzt. Ne? Also das könnte man diese Perspektivenmethode wieder ansetzen. Ne? Tobias, also selbst wenn man nicht die Leute befragt, es reicht schon der Gedanke, ja Mensch, aha, wir wollen also ein Sommerfest machen. Es gibt hier einen Bedarf vom Unternehmen. Entscheiden tut's womöglich Teilungsleiter, der Chef, der gibt das Budget frei. Ich habe den Job bekommen, ich habe den geerbt. Ich bin zufälligerweise gerade aufgestanden, weil auf Toilette als einer gefragt hat, wer das macht und deswegen muss ich das jetzt tun. So, und jetzt sollte ich mal fragen, wer macht bei uns eigentlich das Fest? Also wer setzt das um? Haben wir da irgendwie ein Team, eine Abteilung, eine externe Firma? Wie läuft das? Die müsste ich mal befragen, weil das sind die Umsetzer und wer ist der Kunde? Ja, das bin ja sogar ich. Und dann muss ich aber aufpassen, dass ich ja nicht der Einzige bin. Vielleicht frage ich ja mal Kollegen und weiß ich was. Und dann frage ich vielleicht auch noch den einen, der das schon mal gemacht hat, weil der ist ein Experte, den konsultiere ich auch nochmal. Oder ich frage vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, einen DJ, einen Caterer, was auch immer. Also jetzt hole ich mir die Experten zusammen und jetzt habe ich dann auch noch vielleicht mehrere Optionen. Und dann gehe ich zu meinem Entscheider, lege dem einen Stapel Geld hin und sagt, das sind die drei Sommerfeste, auf die du wetten kannst. Und dann soll er wetten. Und dann habe ich ihm aber wirklich drei Optionen hingelegt, wo ich eben auch weiß, dass es umsetzbar ist und dass es vielleicht dem Kunden auch gefallen wird, nämlich der Belegschaft.
Und ich möchte nur ein Ding, was du gesagt hast, Peter, nochmal mit dicken Etting unterstreichen. Wenn ich jemanden konsultiere, dann mache ich ihn dadurch noch nicht zum Entscheider. weil ich habe ja vorhin diese Veränderungsprojekte gesagt und da habe ich es ganz oft erlebt, dass halt diese, da ist es vielleicht nicht die Nutzerperspektive, sondern Betroffene, keine Ahnung, Umorganisation oder vielleicht sogar, ich muss Stellen abbauen, also relativ schwierige Entscheidungen, wo die eben nicht konsultiert worden ist und wo dann die immer sagen, ich kann doch nicht die Betroffenen entscheiden lassen, ich kann doch die nicht fragen. Und dann sage ich, ja Bullshit, du sollst denen ja natürlich nicht die Entscheidung treffen lassen, aber diese Perspektive zu konsultieren, wie auch immer du das machst, ist doch total wichtig, weil daran wird die Umsetzung entweder erfolgreich sein oder scheitern. Also das wollte ich nochmal fett unterstreichen.
Absolut richtig. Und jetzt sage ich dir, aber in der Realität ist das natürlich auch andersrum schwierig, weil jetzt bereitest du das vor und jetzt fragst du vielleicht die Belegschaft, welches Sommerfest sie denn nun gerne möchte. Und die sagen, ja, wir würden gerne mit dem Boot auf dem See fahren. Das finden wir super. Das wird dann aber auf anderen Gründen eben nicht entschieden, weil Umsetzung schwierig, vielleicht Geld knapp und so weiter. Es gibt halt auch andere Perspektiven, ne? Und die wurden auch gut vorbereitet. Und jetzt denkt aber auch die Belegschaft manchmal, ja, warum fragt ihr mich denn überhaupt, wenn ihr nicht das tut, was ich möchte? Also, weißt du, ich meine, also manchmal ist dieses, ja, das ist auch andersrum. Also einerseits hast du fragst jemanden und denkst, okay, muss ich das jetzt so tun, weil der das so sagt, ne? Also das ist auch so, das ist eigentlich eine Konsultation. Du musst nicht so entscheiden, er ist nicht der Entscheider. Und andersrum denken auch oft die, die gefragt werden, dass sie das jetzt entscheiden dürfen. Weißt du, ich meine?
Ja.
Also es geht auch in die andere Richtung.
Aber da muss ich sagen, Nummer eins, ich muss natürlich bei der Konsultation Erwartungsmanagement betreiben, ja, und muss quasi ganz klar machen, es handelt sich hier um eine Konsultation. Wie oft wird es kommuniziert? Also
nicht.
Ich hab noch nie gesehen, dass mich jemand irgendwie gesagt, pass mal auf, ich konsultiere jetzt deine Perspektive, die Entscheidung triffst du nicht. Kann mich an keine Situation erinnern, wo jemand explizit diesen Satz gesagt hätte, Nummer eins. Und was ich auch ganz oft sehe, die Transparenz und die Kommunikation über die Entscheidung, die ist in vielen Fällen mangelhaft. Also, ich habe schon viele Entscheidungen gesehen, wo nicht kommuniziert wurde, welche Optionen lagen auf dem Tisch, wo nicht kommuniziert wurde, was waren unsere Entscheidungskriterien. Und ich kenne einige wenige Beispiele, wo das gemacht wurde. Und da war die Entscheidung vielleicht für mich als Betroffener oder Nutzer oder Umsetzer vielleicht nicht meine Wunschoption. Aber in allen Fällen, wo die gut kommuniziert war, wo das relativ der Entscheidungsprozess relativ transparent war, hatte ich am Ende des Tages Verständnis dafür. Also ich würde sagen, das ist mangelnde Kommunikation, mangelnde Transparenz und schlechtes Erwartungsmanagement.
Ja, aber es ist ganz schön kompliziert manchmal.
Ja, ja.
Ja, das ist absolut, das stimmt.
Und das braucht Übung und es ist nicht irgendwie, fällt nicht vom Himmel.
Aber dafür haben wir dann einen Christian, der dann mit solchen Methoden vielleicht einfach es schafft, in die Kommunikation zu kommen. Weil da sind wir jetzt wieder am Anfang. Weil ob jetzt wir Geld in die Hand nehmen, eine Skala, Kriterien nehmen oder weiß ich was, all diese Methoden helfen ja am Ende nachher an der richtigen Stelle zu diskutieren.
Was, glaube ich, wichtig ist an der Stelle, das war vielleicht auch eine kleine Motivation, warum wir das gemacht haben. Wir tendieren ja immer dazu, immer die gleichen Methoden auch zu nutzen. Wir tendieren ja immer, das, was irgendwo mal funktioniert hat oder halbwegs funktioniert hat, das nehme ich ja immer her. Ja, und unsere Idee war auch, den Leuten so ein bisschen Mut zu geben und denen auch zu sagen, pass mal auf, das hier ist so ähnlich vielleicht wie das, probier doch das mal aus. Oder das, da könntest du mit dem mal kombinieren, probier doch das mal aus. So ein bisschen, ich hoffe ja, so, wenn ich so Trainings mache und so, dass ich Leute so ein bisschen ermutige, so ein bisschen, ne?
Zu experimentieren. Wir sind ja hier im Labor.
Ja, so ein bisschen experimentieren und ein bisschen zu machen und vielleicht ein bisschen auszuprobieren, ja. Inwieweit das gelingt, ist eine andere Frage, aber ja, das ist immer so ein bisschen so auch meine Motivation bei diesen Geschichten. Also ich sage, hey, traut euch halt. Es ist nicht verkehrt, einfach mal zu experimentieren und was Neues auszuprobieren.
Jetzt war, ich schaue oben auf die Uhr, die Schulglocke klingelt gleich und die Chemiestunde ist rum und die nächste Stunde fängt an.
Doppelstunde.
Machen wir eine Doppelstunde, genau. Machen wir eine Transferrunde, oder?
Ja.
Vielleicht jeder nochmal, keine Ahnung, 2, 3 Sätze, was ist aufgefallen, was nehmen wir mit? Keine Ahnung, welche neue Kombination hat sich vielleicht ergeben?
Mhm. Ja, ich würde anfangen. Was nehme ich mit? Wieder mal die Erkenntnis, dass Wissen allein nicht reicht. Also da die eine oder andere Methode habe ich natürlich schon mal gehört, die zweite jetzt nicht. Aber es reicht halt nicht, sie zu wissen oder zu kennen oder auch vielleicht auch zu wissen, wie sie funktioniert. Nee, muss sie halt eben auch anwenden. Und man muss sie vor allen Dingen im Alltag anwenden. Und dann eben ist so ein Tool wie dein Periodensystem in dem Fall eben genau wichtig, weil man eben schnell, weil das ist ja oft das Problem, wo wir dann auch vielleicht dann nicht so aktiv werden, dass wir halt schnell eben eine richtige Methode finden und dann anfangen, die einfach einzusetzen und einfach zu nutzen und damit schon eigentlich vieles richtig tun. Ich bin ein Fan von Methoden. Ich bin ein Fan von systematischen Ergebnissen, weil die einfach in einer hohen Wahrscheinlichkeit sehr qualitativ hochwertig werden. Und das macht vieles einfacher. Also das ist so ein bisschen einer meiner Transfers. Und der zweite Transfer, den ich jetzt mitgenommen habe, was ich ganz interessant fand, war, wie wir doch unbewusst dann doch, also wie du so beschrieben hast, wie ihr das so, euer Entstehungsprozess von diesem System, wie systematisch auch der irgendwie war und wie vieles da eigentlich so klassische Entscheidungsmethoden auch wieder sind, so Kleinigkeiten, ja, die man einfach so machen sollte, dieses Vier-Augen-Prinzip, ja, unabhängig voneinander, worüber reden wir eigentlich gerade, Verständnisabgleich und so, und wie oft wir das aber eigentlich nicht tun auch und wie oft das fehlt, im Alltag schon sowas zu beginnen. Das war für mich so dieser Punkt so, das einfach mal wieder öfter einzusetzen und vielleicht so irgendwie so in der Tasche zu haben und dann zu sagen, so jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo stehen wir denn gerade hier? Da haben sich Menschen schon mal richtig Gedanken gemacht, die haben das irgendwie sortiert, kategorisiert, gegliedert und mir sogar noch die Hilfestellung gegeben, mit gewissen Bewertungskriterien das einzuordnen. Wahnsinn, wie schnell ich doch hier eigentlich was finden kann. Und rein in den Werkzeugkoffer oder Tobias, rein ins Fitnessstudio und ans richtige Gerät und dann eben gestärkt wieder hervorkommen. Also das nehme ich so für mich mit. Dankeschön. Tobias.
Ja, mach ich die Mitte, oder?
Ja, oh, der Gast. Wir können den Gast mal in die Mitte nehmen. Das finde ich auch gut.
Genau.
Wir nehmen den Gast in die Mitte.
So ist es auch bei mir angeordnet auf dem Bildschirm.
Ja, okay, alles gut. Ich finde, ich muss über dieses, wo ich wetten statt planen und wo ich das noch überall anwenden kann, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also der Tobias hat bei mir tatsächlich auch sowas losgelöst, ne, mit seinen Ideen.
Das macht er immer. Das ist.
Ja, also da war man bald mal noch, da müssen wir noch mal drüber quatschen. Also ich habe da schon auch noch ein paar Ideen, was man da, wie man das machen kann. Ich glaube, es ist auch spannend, vielleicht generell solche Sachen noch mehr zu verbinden. Also auch so Methoden für Entscheidungen, die vielleicht noch, da nochmal drüber nachzudenken, wie kann man die vielleicht noch auf eine neue Art vielleicht kombinieren, vielleicht kann man da, um da vielleicht auch noch bessere Entscheidungen hinzubekommen. Ja? Ansonsten finde ich, mir hat das echt richtig Spaß gemacht mit euch. Also ich sage das jetzt einfach auch mal so zwischendurch, ja. Und ich finde, dass dieses Thema Entscheidungen mindestens diesen Podcast verdient hat, ja, weil ich finde, das ist echt was immer wieder unterschätzt wird. Und es wird auch zu wenig einfach darüber geredet und es gibt einfach auch zu wenig gute Entscheidungen. Ja, was mir spontan jetzt nochmal eingefallen ist, ich mache fast in jedem Training immer eine Zeichnung und dann mache ich ganz auf die linke, nehme ich einen Flipchart, mache auf die ganz linke Seite, mache ich ein Fragezeichen und ganz rechts mache ich ein Ausrufezeichen. Dann frage ich euch immer, ey, was glaubt ihr denn, wo wir gut sind? Vorne ist das Problem und hinten ist die Lösung. Ja? Und die meisten sagen, ja, wir wollen ein Problem verstehen. Und ich sage, nee, wir sind eigentlich immer ganz gut im Lösungen ausdenken. Im Problem verstehen sind wir recht schlecht. Und das ist auch irgendwas, was eben bei Entscheidungen auch oft der Fall ist. Ja, wir wissen gar nicht, was wir wirklich entscheiden müssen und was eigentlich wirklich die Basis ist, um eine gute Entscheidung zu treffen, sondern wir schießen einfach aus der Hüfte. Ja, und das ist halt auch nicht immer das Beste.
Word. Das wäre jetzt fast schon ein gutes Schlusswort, ne?
Ja, das
jetzt dann Tobias, einen Transfer hinterherzuschieben.
Da kannst du jetzt nicht mehr glänzen, habe ich das Gefühl.
Okay,
das
war ich lasse meinen Transfer. Ich würde vielleicht noch drei Bilder aufmachen, weil mein Transfer ist total visuell. Kunststück, wenn der Christian hier zu Gast ist. Ich habe zum einen das Bild mit diesen Geldstapeln. Also da geht's mir wie dir, Christian. Ich habe da, also keine Ahnung, ich könnte jetzt einen ganzen Zettel vollschreiben hier mit Ideen, wie man irgendwie mit Geld stapeln. Dann habe ich diesen Obeya-Raum tatsächlich vor mir und also hängen die Entscheidungen, die quasi drauf warten, entschieden zu werden, an die Wand und keine Ahnung, hau da irgendwie 10 Nägel rein und wenn die 10 Nägel voll sind, dann gibt's keine neue Entscheidung mehr, sondern da muss eine von den anderen entweder abgehängt werden und die wird nicht mehr getroffen oder die muss halt in dieses Tool rüber. Also das habe ich auch so bildlich vor mir. Und dann habe ich so ein Labor vor mir, also das Labor der Entscheidungselemente oder Methoden, weil ich glaube, wie du, Christian, dass es ja total individuell ist, welche Kombi von Methoden oder welche Herangehensweise zu welcher Entscheidungssituation passt. Und ich würde mir da einfach viel mehr experimentieren wünschen. Ja, und dann kann es wie im Chemieunterricht passieren, dass das mal stinkt oder dass was übergeht oder dass es irgendwie furchtbar knallt. Aber wenn man es halt, keine Ahnung, in einem kontrollierten Rahmen macht, wo man einen Kittel anhat und eine Brille aufhat und das jetzt nicht für die, wo es wirklich um Leib und Leben geht, dann kann man doch auch mal experimentieren. Und davon gibt es doch genug Entscheidungssituationen, wo man auch mal ausprobieren kann und sagen, ja, da haben wir jetzt mal was ausprobiert, eine Methode, und das hat jetzt für die Entscheidung nicht so gut funktioniert, aber wir haben es zumindest mal probiert und ein bisschen was geübt.
Genau. Vielleicht ein paar Grundregeln halten, so wie der Chemiker sagt, erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Ja. Ja, aber ansonsten haben wir da viel Spielraum.
Okay, gut. Wir sind am Ende angekommen. Christian, nochmal ganz kurz der Werbeblock. Wo kann man die Table of Elements, auf welchem Wege kriegt man die, wie kommt man da ran?
Okay, genau. Also es gibt die Webseite table-of-elements.io. Da findet man den Link aktuell. Es gibt eine App im App Store, aktuell nur für Apple. Es gibt auch ein Poster, wo man sich das Ganze sozusagen runter, da gibt es den Shop direkt darunter. Und ansonsten, ich bin auf LinkedIn, ihr könnt gerne auch mich da connecten und fragen etc. Alles kein Thema.
Wunderbar.
Und ansonsten auf Visual Brain Dump, das ist sozusagen meine Homebase, da findet ihr auch noch unter anderem auch Canvas-Modelle und was weiß ich alles, aber jetzt ist auch gut.
Eine letzte Sache noch. Was ist denn die Methode, die du am meisten einsetzt?
Was ich am meisten einsetze? Von, also generell Entscheidungsmethoden oder überhaupt?
Nee, aus deinem Table of Elements, welche nutzt du eigentlich so am häufigsten jetzt in deinem beruflichen Kontext?
Was nutze ich am meisten? Ich nutze tatsächlich am meisten was ganz Unspektakuläres. Brainwriting.
Ah, ja, nicht schlecht. Sehr gut. Und wer das nicht kennt, dem verlinken wir das auch nochmal.
So ist es.
Vielen Dank, Christian.
Es war uns ein Fest.
Sehr gerne.
Im Labor der Entscheidungen.
Bis bald. Ciao. Auf Wiedersehen.
Ciao, Christian.
Ciao, ciao.
Ja, krass, der Christian. Wahnsinn. Da, wie immer, glaube ich, stundenlang hätten wir weiterreden können. Da wäre auch so ein Abend in einem Wirtshaus bei dir in Bamberg, sage ich mal. Ich glaube, das wäre ruckzuck vorbei. Das wird nicht ausreichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, stell dir mal vor, wir hätten den anderen 37 Methoden auch noch gemacht. Stimmt, morgen früh da sitzen.
Können wir jeden Abend, können wir da zwei, drei durch. Da kommen wir, haben wir lange Zeit zu sitzen, das ist gut. Naja, aber Tobias, mega cool. What's next?
Ja, Peter, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe diese Woche von LinkedIn eine Benachrichtigung gekriegt. Diese Woche zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass wir dreijährigen Geburtstag haben, und ich würde sagen, ist mal wieder Zeit für eine Retro. Dass wir einfach mal wieder zurückschauen und sagen, keine Ahnung, was macht uns Spaß, wie wollen wir weitermachen, müssen wir den Formaten nochmal was ändern. Also ich glaube, wir gönnen uns nochmal oder mal wieder so eine Retro-Folge. Rückblick, die besten Folgen, wie geht's nach vorne hin weiter.
Das machen wir.
Was hältst du davon?
Da bin ich dabei.
Wunderbar.
Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne, dann wisst ihr ja, wo ihr uns findet: Spotify, Apple, Amazon, Deezer, Google gibt's nicht mehr, Google Podcast, ne?
Ja.
Drückt die Glocke, abonniert uns und ja, könnt auch bei LinkedIn uns schreiben. Du bist immer noch da regelmäßig, ne? Ich nicht mehr ganz so oft, ab und zu gucke ich mal. Aber wenn ihr, wie immer, uns mögt, ich möchte 5 Sterne haben.
So. Ja, und ich finde, zum dreijährigen Geburtstag können schon ein paar 5-Sterne-Bewertungen rausspringen, oder?
Natürlich auch, ja. Also, alles klar. Bis dann. Macht's gut.
Ciao, ciao.